Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung am Dienstag, den 13. Mai. Heute mit diesen Themen: Kultur statt Kommerz. Das Fußball-Sammelalbum Tschutti Heftli präsentiert zur diesjährigen EM seine 10. Ausgabe.
Das ist eigentlich die Idee und ja, es braucht das Tschutti Heftli, weil es halt eine tolle Alternative ist zu diesen immer gleichen Fußballer-Fotos.
Und zum Schluss der Sendung: La Escombrera wird als das größte Massengrab Kolumbiens bezeichnet. Die ehemalige Bauschutzdeponie soll nun zum historischen Gedenkraum werden. Die Angelegenheit sei sehr kompliziert und schwierig, so der Politikwissenschaftler Max-Yuri Gil Ramirez. Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Mehr als 10 Jahre nach dem MH17-Abschuss macht eine UN-Organisation Russland verantwortlich. Martin Schwarzwälder mit den Hintergründen.
Das berichtet Swiss Info. Die von Australien und den Niederlanden eingereichten Klagen seien faktisch und rechtlich begründet. Das erklärte die internationale Zivilluftfahrtsorganisation ICAO gestern. Der Malaysia Airline Flug MH17 war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über dem Osten der Ukraine von einer Rakete getroffen worden und abgestürzt. Alle 298 PassagierInnen wurden getötet, unter ihnen NiederländerInnen, MalaysierInnen und AustralierInnen. Ein Gericht in den Niederlanden hatte in dem Fall im November 2022 zwei Russen und einen Ukrainer in Abwesenheit schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Australien und die Niederlanden hatten im vergangenen Jahr gefordert, Russland zur Rechenschaft zu ziehen. Russland weist bis heute jede Schuld zurück.
Es ist ein historischer Höchststand. Über 80 Millionen Menschen sind auf der Flucht im eigenen Land.
Das zeigt der heute veröffentlichte Bericht der Beobachtungsstelle für Binnenvertriebene IDMC in Genf. Es handelt sich um rund doppelt so viele Binnenvertriebene wie im Jahr 2018. Unter Vertreibungen werden auch Evakuierungen von Unwettern gezählt. Die Zahl der Vertreibungen durch Naturkatastrophen war nirgends so hoch wie in den USA. Fast 90% der Menschen flohen vor Gewalt und Kämpfen. Die Beobachtungsstelle nennt etwa die Demokratische Republik Kongo, den Sudan oder Palästina. Nahezu die gesamte Bevölkerung Gazas war Ende des Jahres von israelischen Angriffen betroffen. Die Statistik zählt die Menschen, die über die Landesgrenzen fliehen, nicht mit. Mitte 2024 sprach das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR bereits von 122,6 Millionen Vertriebenen weltweit, in ihrer Heimat und in anderen Ländern.
Gestern wurde ein israelischer amerikanischer Soldat aus der Geiselnahme der Hamas freigelassen.
Das berichtet das israelische Medium Haaretz. Der 21-jährige Eden Alexander war Soldat des israelischen Militärs und besitzt außerdem die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Eden Alexander wurde während des Hamas-Angriffs am 7. Oktober von einem Militärposten entführt. Seine Freilassung erfolgte in direkten Gesprächen zwischen den USA und der Hamas, ohne dass im Gegenzug palästinensische Gefangene freigelassen wurden.
Wir bleiben in der Region.
Israelische Streitkräfte haben das Nasser Medical Complex in Khan Yunis bombardiert. Das berichten verschiedene Medien. Es handelt sich um eines der größten Spitäler im südlichen Teil Gazas. Zwei PalästinenserInnen, darunter der Journalist Hassan Eslaya, wurden dabei getötet. Mehrere Patientinnen und MitarbeiterInnen wurden dabei verletzt, so Al Jazeera. Die Zahl der von israelischen Streitkräften getöteten PalästinenserInnen in Gaza beträgt gemäß örtlichen Gesundheitsbehörden über 50.000. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch sprechen von einem Völkermord, der durch Israel an den PalästinenserInnen begangen wird. Zu diesem Schluss kommen auch Gesundheitsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen. Sie fordern die Einfuhr von Hilfsgütern, Einlass und einen sofortigen Waffenstillstand.
In die Schweiz. Nach Negativschlagzeilen steht die Basler Bewachungsfirma BIC vor dem Aus. Rund 130 Mitarbeitende seien ohne Lohn und Arbeit. Das meldet SRF News. Die Firma BIC Sicherheit und Services AG gehört zu jenen Schweizer Sicherheitsunternehmen, die in den letzten Jahren besonders oft von Gemeinden, Kantonen und Bund mit Sicherheitsaufgaben beauftragt wurden. Beispielsweise ist die Firma in verschiedenen Asylzentren tätig. SRF Investigativ hat bei ihrer Recherche Missstände im Rekrutierungsprozess, tiefen Löhne und prekäre Arbeitsbedingungen festgestellt. Der Branchenverband VSSU schloss das Unternehmen im März aus dem Branchenverband aus. Das Außendepartement EDA habe der palästinensischen NGO Ashabaka einen Reputationsschaden zugefügt. Das berichtete der Tagesanzeiger. Das EDA informiert falsch über die palästinensische NGO Ashabaka und verweigerte gemäß Tagesanzeiger eine öffentliche Entschuldigung. Am Ende musste das Departement vom Bundesrat Ignacio Cassis eine Medienmitteilung nachträglich korrigieren. Interne Dokumente zeigen Kontroversen im EDA. Das EDA ließ nach dem Angriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 11 palästinensische und israelische NGOs überprüfen, mit denen die Schweiz in der Region zusammenarbeitete. Der Grund waren Vorwürfe, einige NGOs hätten sich ungenügend von der Hamas distanziert. Davon betroffen war auch Ashabaka. Die Organisation bezeichnet sich als Think Tank mit dem Ziel, die Öffentlichkeit für die Situation der PalästinenserInnen und für deren Streben nach Selbstbestimmung und Gerechtigkeit zu sensibilisieren. Die NGO wird größtenteils finanziert durch institutionelle Spender, darunter die Heinrich-Böll-Stiftung. Zu den Geldgebern zählten 2023 das norwegische Außenministerium und das Schweizer Außendepartement. Und noch eine Nachricht aus Bern. Der Lorrainehof gewinnt den Pflegepreis für 2025. Dieses Jahr haben Ruth Witwer und Herbert Graf den Preis für ihre Projektarbeit «Pflege mit Widerständen» gewonnen. Im Lorrainehof pflegen und betreuen sie Menschen mit Suchterkrankung oder psychischen Problemen. Dieser Preis soll die Arbeit von Pflegefachpersonen wertschätzen und honorieren. Er wird von der Stiftung zur Förderung der Krankenpflege im Kanton Bern vergeben. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Martin Schwarzwälder und Simon Kreller. Wir kommen zum Wetter. In der Nacht auf morgen Mittwoch sinken die Temperaturen auf 6 Grad. Morgen Mittwoch bleibt es ganz tagsonnig. Es wird warm mit Höchstwerten von bis zu 21 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Keine Europameisterschaft ohne Stickeralbum. Das Tschutti-Heftli bietet aber eine künstlerische Alternative zu den Panini-Bildchen. Am Wochenende wurde das diesjährige Heft präsentiert. Die 10. Ausgabe. Sarah Heinzmann berichtet.
Vor 17 Jahren fand die Fußball-Europameisterschaft der Männer in der Schweiz statt. Silvan Glanzmann studierte damals an der Kunsthochschule. Schon als Kind hatte er Panini-Bildchen gesammelt. Mit seinen Studienfreunden kam dann die Idee, ein eigenes Sammelalbum zu entwerfen. Aber nicht mit Fotos, sondern mit Illustrationen der Spielerinnen und Spieler. Gedruckt, gezeichnet, gemalt – die farbenfrohen Stickers sind so divers wie die Kunstschaffenden selbst.
Und das ist eigentlich die Idee. Und ja, es braucht das Tschutti-Heftli, weil es halt eine tolle Alternative ist zu diesen immer gleichen Fußballerfotos.
Das Tschutti-Heftli ist in den letzten 17 Jahren gewachsen und professioneller geworden. Früher war das Tschutti-Heftli vor allem in Luzern bekannt. Heute kann man die Bilder in der ganzen Schweiz und auch in den Nachbarländern kaufen. Das Tschutti-Heftli bedient eine wachsende Nische.
Es ist auch in den 17 Jahren, da hat es auch so ein bisschen eine neue Generation, die jetzt wieder, sage ich mal, sich das Album für sich neu entdeckt. Wir haben aber auch Leute, die seit Anfang dabei sind. Ja, es wächst jetzt mal wieder und ich würde sagen, jetzt haben wir das zweite Album zum Frauenfußball gemacht auch. Und das ist dann natürlich nochmal eine andere Community, das merken wir auch. Das sind dann wirklich auch eher jüngere und natürlich viele Frauen, die Fußball spielen dabei. Und das ist dann nochmal eine neue Fangemeinde, die dann steht.
Für das Tschutti-Heftli zur diesjährigen EM hat der Verein einen offenen Wettbewerb ausgeschrieben. Gefragt war ein Porträt der Schweizer Fußballerin Lara Dickermann. 170 Kunstschaffende reichten ihre Arbeiten ein. 16 wurden auserkoren, je ein Nationalteam zu illustrieren.
Wir haben so versucht, ein bisschen vom Fußball, von Kunst, Kultur, von Gestaltung so eine Zusammenstellung zu machen. Und das, denke ich, bildet sich dann im Album auch ab, dass eben diese 16 ausgewählten KünstlerInnen auch wirklich divers von Technik und Idee her sind und da dann auch für möglichst viele Menschen Sachen dabei sind, die gefallen.
Fußball und Kunst hätten viel gemeinsam, so Silvan Glanzmann. Auch wenn man einen Gegner brauche, um Fußball zu spielen, so habe das Spiel eine vereinende Kraft.
Und ich glaube, auch Kunst hat diese übergreifende Kraft, sage ich mal, dass man, egal aus welcher Ecke man kommt, vielleicht dann trotzdem das gleiche Bild toll findet, die Begeisterung für diese Techniken und Stile als Gemeinsamkeit hat. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man solche Dinge hat, wo man gemeinsam eben auch sich finden kann.
Zum 10. Mal ist das Tschutti-Heftli dieses Jahr erhältlich. Der Kreis schließe sich, so Silvan Glanzmann. Damals habe das Projekt mit der EM in der Schweiz gestartet. Ob es nach der diesjährigen EM noch weitergehe, sei unklar.
Ja, wir schauen ja sowieso immer von einem Album zum nächsten und jetzt ist gerade so ein Zeitpunkt, wo wir sagen, ja, wir haben jetzt das schon lange gemacht und schauen jetzt mal, wie die Aktion wird. Wir genießen jetzt dieses 10. Album und das Turnier in der Schweiz und nachher schauen wir, ob es weitergeht, wie es weitergeht. Genau.
Silvan Glanzmann haben wir gehört. Das Gespräch mit ihm haben unsere KollegInnen von Radio Korax geführt.
Rabe Info.
Nach Kolumbien, genauer nach Medellin. Am Rande der Stadt liegt im Bezirk Comuna 13 die Bauschutzdeponie La Escombrera. Um die Jahrtausendwende fanden auf der Deponie etliche blutige Operationen von Paramilitärs statt. Im Dezember letzten Jahres tauchten nun die menschlichen Überreste von 3 Personen unter dem Bauschutt in La Escombrera auf. Damit kam ans Tageslicht, was viele vermuteten. La Escombrera ist ein Massengrab. Letzte Woche wurde nun bekannt gegeben, La Escombrera soll ein historischer Gedenkraum werden. Tininiska Zanger Montoya berichtet.
Auf dem Gehweg einer dicht befahrenen Straße gegenüber von der Universidad Antioquia in Medellin versammeln sich Ende Januar 2025 mehrere Dutzend Menschen. An den Straßenecken hängen Transparente mit politischen Botschaften. Es gibt Musik, auf dem Boden liegen Farbeimer. Einige Menschen hören einer Gesprächsrunde zu. In einem großen Topf machen andere Guarapo, einen Zuckerrohrsaft mit Zitrone, um ihn zu verschenken. Andere wiederum malen auf einer Mauer ein Wandbild. Darauf ist zu lesen, La tierra empezó a hablar, also die Erde hat begonnen zu sprechen. Ähnliche Wandbilder sind in diesen Tagen in vielen Großstädten Kolumbiens zu finden. Der Anlass ist eine Auseinandersetzung mit der Stadtverwaltung von Medellin unter dem Bürgermeister Federico Gutierrez. Ein KünstlerInnen-Kollektiv hatte wenige Wochen zuvor ein Wandbild gemalt mit der Aufschrift Las cuchas tenían razón, also die Mütter hatten recht. In weniger als 24 Stunden war es nach einer Anordnung der Stadtverwaltung grau übermalt worden. Als Reaktion darauf begannen landesweit und sogar im Berliner Mauerpark Kollektive und Initiativen, das Wandbild zu vervielfältigen. Diese Wandbilder sind eine Würdigung des Kampfes der Mütter, die in Medellin und in ganz Kolumbien seit Jahrzehnten ihre Söhne und Töchter suchen, die Opfer von gewaltsamen verschwinden lassen wurden. In Kolumbien gibt es laut Zahlen der Sondereinheit zur Suche von Verschwundenen mindestens 121.000 Opfer dieses Verbrechens.
Wir wollen nicht, dass mehr Jungen wie ihr, wie die, die wir suchen, verschwinden. Wir arbeiten seit 15 Jahren mit Künstlerkollektiven zusammen, weil wir verstanden haben, dass Kunst uns hilft, als Opfer zu heilen.
Luz Amparo Mejía spricht zu den Studierenden, die sich vor der Universität versammelt haben. Sie ist Mitglied des Kollektivs Madres de la Candelaria, Línea Fundadora, Mütter der Candelaria. Die Mitglieder des Kollektivs suchen ihre Angehörigen, die Opfer von Verschwinden lassen wurden. Viele dieser Frauen kommen aus marginalisierten Bezirken Medellins. Eines dieser Bezirke ist die Comuna 13. Zwischen 1997 und 2003 wurde dieser Bezirk im Nordwesten von Medellin zum Konfliktschauplatz. Es gab in diesen Jahren zahlreiche Militäroperationen in Zusammenarbeit mit paramilitärischen Gruppen, um die dort ansässigen Guerilla-Milizen zu besiegen und die Kontrolle über das Gebiet zu gewinnen. Die große Leidtragende war die Zivilbevölkerung.
Diese Situation verschärfte sich 2001-2002 in der letzten Phase der Rückeroberung der Comuna 13 von Seiten des Staates und der Paramilitärs. Der emblematischste Fall davon ist die Operation Orion am 16. Oktober 2002.
Ich habe mit dem Soziologen Max Judy Gil Ramírez über die Comuna 13 und die Suche nach dem Verschwundenen gesprochen. Er leitet das Institut für politische Studien der Universidad Antioquia. Bis zum Ende des Mandats der kolumbianischen Wahrheitskommission in 2022 war er zuständig für die Koordination ihrer Arbeit im Bundesstaat Antioquia. Die Operación Orión ist wegen des Ausmaßes an Gewalt von Seiten des Staates die bekannteste dieser Militäroperationen. Und auch, weil an diesen Tagen die Zusammenarbeit des Staates mit den Paramilitärs unmöglich zu leugnen wurde. Das Ergebnis waren zahlreiche Tote, Verschwundene und Verletzte.
Es kam zu Säuberungen und die Paramilitärs übernahmen die Kontrolle in der Zone. Der Staat behauptete, sie hätten diese Gegend befriedigt und unter ihre Kontrolle gebracht. Das stimmt nicht. Über ein Jahr lang haben sie das Viertel den paramilitärischen Gruppen überlassen, die den Säuberungsprozess übernahmen. In dieser Zeit wurden um die 400 Fälle von Verschwindenlassen angezeigt. Es sind Opfer der Paramilitärs.
De 400 y un poco más de personas víctimas de desaparición a manos de los paramilitares.
Seitdem prangern Menschenrechtsorganisationen sowie die Angehörigen der Opfer an, dass viele der Leichen der gewaltsam Verschwundenen in der Bauschuttdeponie La Escombrera unter tonnenweise Schutt begraben liegen. La Escombrera, auf Deutsch der Schutthaufen, wird deshalb als das größte Massengrab Kolumbiens bezeichnet.
Y allí pues fueron interrogados, torturados, asesinados.
Und dort wurden die Opfer verhört, gefoltert, ermordet, zerstückelt und heimlich verscharrt. Dafür gibt es Zeugenaussagen von Menschen, die das überlebt haben. Es gibt Gerichtsurteile dazu.
Trotz der zahlreichen Beweise, dass dort Hunderte von Leichen verscharrt wurden, wurde La Escombrera jahrelang weiter als Deponie genutzt.
Se han arrojado millones.
In den 22 Jahren seit den Militäroperationen wurden Millionen Tonnen Bauschutt aus der ganzen Stadt auf der Deponie abgeladen. An einigen Stellen hat sich das Bodenprofil um bis zu 25 Meter angehoben. Die Angehörigen mussten all die Jahre zusehen, dass dieser Schutt genau dort abgeladen wurde, wo sie beklagen, dass sich ihre Angehörigen befinden.
Das macht die Suche fast zu einem Ding der Unmöglichkeit. Mitte 2024 begannen die Ausgrabungen. Im Dezember 2024 gab es einen ersten Hoffnungsschimmer.
Das forensische Team der Sondereinheit für die Suche nach Verschwundenen fand in La Escombrera nach 5 Monaten mühsamer Arbeit und der Entfernung von fast 40.000 Kubikmetern Erde die ersten Leichen. Sie alle waren Opfer von gewaltsamem Verschwindenlassen während des bewaffneten Konflikts geworden.
Insgesamt wurden 5 Leichen gefunden. Zwei davon konnten identifiziert werden. Die Hoffnungen waren groß, dass nun viele andere der Verschwundenen auch gefunden werden würden.
Irgendwann dachte man sogar, dass diese fünf Leichen zu einem Massengrab gehörten, in dem es noch mehr gab. Aber leider wurden keine weiteren Leichen gefunden.
Erschwerend zu der Suche kommt hinzu, dass die Opfer der Comuna 13 nicht nur in La Escombrera verscharrt sind, sondern auch in anderen Orten der Stadt.
Es ist fürchterlich, aber Medellin ist ein riesiges Massengrab. Alle ländlichen und Randgebiete wurden als illegale Gräber benutzt und sind es bis heute.
Und auch in La Escombrera liegen mutmaßlich die Leichen von Menschen aus anderen Vierteln Medellins und der Umgebung.
Es wird nicht einfach werden. Es ist schwierig, 120.000 Opfer von gewaltsam verschwinden lassen der letzten 60 Jahre in ganz Kolumbien zu suchen. Viele der Opfer sind unauffindbar. Sie wurden zerstückelt, in Flüsse geworfen, ihre Leichen verbrannt. Einige der Täter leben nicht mehr oder es fehlt jede Spur von ihnen.
Las personas que los victimizaron ya no están vivas, se ha perdido el rastro.
Y por eso es tan importante el mural de las cuchas, tienen razón.
Deshalb ist das Wandbild so wichtig. Die Kuchas sind all die Frauen, die gesagt haben, dass ihre Söhne und Töchter verschwunden sind. Das Wandgemälde war der Auslöser, weltweit Menschen wie euch das Thema des gewaltsamen Verschwindenlassens ins Bewusstsein zu bringen. Und uns zeigt es, dass wir nicht so alleine sind wie vor 20 Jahren, als der Krieg uns unsere Liebsten genommen hat.
Das sagt Luz Amparo vom Mütterkollektiv Madres de la Candelaria, Línea Fundadora. An Wände gesprayte Sätze wie »Die Mütter haben Recht« machen sichtbar, was viele mächtige Sektoren unsichtbar machen wollen. Die Verbrechen, die vom Staat in Zusammenarbeit mit dem Paramilitär begangen wurden. Und sie zeigen, dass es viele Menschen gibt, die weiter gegen das Vergessen, um Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfen und um eine strukturelle Veränderung in diesem von Ungleichheit und Krieg geplagten Land. So wie die Studierenden von der Universidad Antioquia.
Tininiska Zanger Montoya vom Nachrichtenportal Lateinamerika hat berichtet.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Dienstag, den 13. Mai. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Es gibt alle Sendungen als Podcast. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Martin Schwarzwälder. Die nächste Info morgen um 11 Uhr. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.